Aber ich vertraue darauf, dass du, Herr, gnädig zu mir bist. Eine Erfahrung, die Dennis und seine Familie Melody gemacht haben. Du hast erzählt von dieser schwierigen Situation auf der einen, aber diesem gnädigen Gott auch auf der anderen Seite. Ich weiß gar nicht, wo ihr sitzt. Ich entdecke euch nicht mehr. Vielleicht hat er sein Zeugnis gesagt und ist wieder nach Hause gefahren. Ich weiß es nicht. Ist so? Genau, wir haben jetzt gar nicht erfahren, wie es Melody geht. Das hätte ich gerne noch gehört. Aber wir wollen beten, dass sie gesund wird. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Er ist ein gnädiger Gott, der gerne eingreift, der gerne hilft. Ja, Gott ist gut. Als wir in der Vorbereitung auf diese Reihe über die Reihenfolge der unterschiedlichen Fragen, die Menschen stellen, wie kann ich glauben, wenn, gesprochen haben, haben also die Verantwortlichen entschieden, heute Morgen soll es um dieses Thema gehen, wie kann Gott Leid zulassen? Wenn es einen liebenden Gott gibt, warum gibt es so viel Elend in dieser Welt? Das ist natürlich, ich würde mal sagen, von den Fragen, die ja heute Morgen schon auf der Leinwand aufgelistet waren, die durchaus schwierigste Frage. Wahrscheinlich hat man sich gesagt, wenn er da besteht, dann kann er bleiben und dann ziehen wir die Sache durch. Ich möchte eine kleine Vorbemerkung machen. Wenn es um das Thema heute Morgen geht, warum lässt Gott Leid zu, möchte ich über das Thema reden, aber nicht die Frage beantworten. Das ist ein Unterschied. Wir werden nicht am Ende die Hefte zuklappen und sagen, alles klar, es werden Fragen offen bleiben. Wir sind nicht Anwälte Gottes, die wir beantworten können, warum er in diesem oder jenem Fall gewartet hat, warum bestimmte Anrufe nicht so schnell kamen oder wie hat Dennis gesagt, manchmal hat man das Gefühl, Gott ist so leise, wir hören seine Stimme nicht. Warum das manchmal so ist, das kann man von Fall zu Fall schwer beantworten. Aber ich möchte versuchen, einige Gedankenanstöße zu diesem Thema weiterzugeben, die mir persönlich helfen bei dieser schwierigen Frage nach dem Leid. Exakt gestern, vor 2 Jahren, bekam ich die Nachricht, dass mein Bruder, mein 1,5 Jahre älterer Bruder, einen schweren Schlaganfall erlitten hat. Und wir fielen aus allen Wolken. Er musste in dieser Nacht direkt operiert werden, sogar noch ein zweites Mal operiert werden. Man musste ihm die Schädeldecke entfernen. Es ist heute so, dass er ein Pflegefall ist. Er kann sich nicht alleine im Bett rumdrehen, er braucht für alles Hilfe. Mein Bruder ist nach 12 Jahren Ehe verwitwet, seine Frau war an Krebs gestorben. Dann hat er in der Schweiz eine neue Arbeitsstelle bekommen, hat eine andere Frau kennengelernt. Die beiden haben geheiratet, haben 4 Jahre eine glückliche Ehe geführt. Auch meine Schwägerin ist Witwe. Sie hatte einen Mann, der in einem Helikopter flog und sie mit dem kleinen Kind stand auf dem Balkon und sie winkten dem Papa zu und eine halbe Stunde später ist dieser Helikopter abgestürzt. So war sie viele Jahre alleine. Jetzt haben die beiden sich wiedergefunden und nun ja, hat Sylvie einen Pflegefall zu Hause. Warum lässt Gott so etwas zu? Warum geschieht in mancher Familie ein Unglücksfall nach dem anderen und anderen scheint es gut zu gehen? Manchmal sind es vielleicht die Gottlosen, wo man den Eindruck hat, da läuft's und andere, die doch bemüht sind, Gott zu dienen und zu gefallen, müssen auf mancherlei Weise leiden. Und ich bin überzeugt davon, dass einige heute Morgen hier sind, die in schwierigen Situationen stecken. Wir haben von einem Trauerfall gehört. Andere haben vielleicht auch mit einer Krankheitssituation zu tun. Andere sind in anderer Situation verzweifelt und sind auf der Suche nach Antworten auf ihre vielen Fragen. Ja, viele Lebensgeschichten sind auch Leidensgeschichten. Und das ist ein so grässliches Gefühl, wenn man sich im freien Fall befindet und wenn man mit seinem Latein am Ende ist und es ist irgendwie kein Netz in Sicht und man fällt und man weiß einfach nicht aus und nicht ein. Es scheint mir auch die häufigste Frage zu sein, die uns als Christen gestellt wird. Wir sind ja manchmal aufgefordert, unseren Glauben zu rechtfertigen. Und wie oft habe ich persönlich zumindest diese Frage gehört, wenn es diesen Gott geben sollte, warum lässt er das alles zu? Und wahrscheinlich, wenn du mit Menschen redest, die Jesus noch nicht kennen, wird dir eine entsprechende Frage auch schon gestellt worden sein. Nun, wer das schnelle Ergebnis sucht, dem stellen sich eigentlich nur zwei Alternativen, wenn es denn Gott überhaupt gibt. Die eine Alternative ist, dass Gott vielleicht helfen könnte, aber vielleicht will er ja gar nicht helfen. Aber ein solcher Gott wäre ja an mangelnder Liebe als Gott ausgeschieden, oder? Oder eben, Gott will sehr wohl eingreifen, aber er kann es nicht. Ihm sind vielleicht doch die Hände gebunden. Er ist doch nicht so allmächtig, wie man das immer von ihm sagt. Aber ein solcher Gott wäre doch an mangelnder Allmacht als Gott erledigt. Wie kann es also einen allmächtigen, wie kann es einen liebenden Gott geben, wenn gleichzeitig das Böse so unübersehbar und so ungebremst existiert? Schweigt Gott zu all den Kriegen in dieser Welt, zu all den Krisen, zu den Katastrophen, Krankheiten, aber auch den Klagen und den Anklagen ihm selbst gegenüber? Täglich werden rund um die Welt Menschen in die Luft gesprengt von irgendwelchen zum Teil religiös motivierten Extremisten, geköpft, genital verstümmelt, sinnlos massengemordet, im Leben und Sterben ihres Menschseins beraubt. Im Zweiten Weltkrieg hat der Bombenhagel das Gesicht von ganz Europa verändert. Aber Millionen Opfer. Frauen warteten vergeblich auf die Heimkehr ihrer Männer und Kinder auf die ihrer Väter. Dabei war nur jedes zehnte Opfer ein deutscher Soldat. Denken wir alleine nur einmal an den Feldzug gegen die Sowjetunion. Schätzungen gehen allein in Leningrad von über 1 Million ziviler Opfer aus, die dort zwischen 1941 und 1944 ihr Leben verloren haben. Und was ist mit den Juden, die jetzt plötzlich wieder in der Diskussion sind und verbal, aber nicht nur verbal, angegriffen werden? Dieser schreckliche Terror vor 4 Wochen, wie konnte Gott dazu schweigen? Ist es nicht sein Volk? Ist Israel nicht das Volk Gottes von Anfang an? Und sollten wir nicht erwarten, dass Gott zu seinem Volk steht und es schützt? Und auch da in unserer deutschen Geschichte haben wir Schreckliches in den Geschichtsbüchern stehen. Weiß nicht, wer von Ihnen oder euch den Film Schindlers Liste gesehen hat. Du bist fassungslos, wenn du siehst, wie Menschen jüdischer Abstammung willkürlich ermordet werden. Als Zuschauer hasst man den von Ralf Fiennes gespielten SS-Hauptsturmführer Amon Göth. Er war Kommandant im Konzentrationslager Plaszow. Und es gab diesen Mann ja tatsächlich. Das ist ja nicht ein Film, wo sich die Story jemand ausgedacht hätte. Wo war Gott dort? Wo war Gott in Auschwitz? Und auch die Christen hat Gott sich als seine Leute berufen. Die Urgemeinde hatte sich in Sachen Selbstlosigkeit Jesus zum Vorbild genommen. In der Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 45 steht, von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen. Sie waren für andere da. Übrigens so wie Juden vielfach auch für Palästinenser da gewesen sind in der Vergangenheit, wenn es zu Auseinandersetzungen kam, da waren es oft die jüdischen Krankenhäuser, wo solche behandelt wurden. Also sie verkauften sogar das, was sie hatten, damit sie flüssig waren, um andere unterstützen zu können, auch über die Gemeindegrenze hinaus. Und dann heißt es weiter in Vers 47, sie priesen Gott und sie wurden vom ganzen Volk geachtet. Man hat das zur Kenntnis genommen, dass diese Leute anders waren. Die Römer allerdings verachteten die Christen, weil
Wilde Gerüchte um sie entstanden. Kaiser Nero ließ Christen in Tierhäute stecken und als nächtliche Fackeln verbrennen. Später warf man sie in den Theatern unter dem Gespött des Publikums ausgehungerten Raubtieren vor, weil sie nicht an der verordneten Götterverehrung Roms teilnahmen. Noch bis Diokletian, der bis 305 nach Christus römischer Kaiser war, bis Diokletian fast 250 Jahre lang erbarmungslose Christenverfolgung. Ist denn der Arm Gottes zu kurz? Warum ist Gott nicht eingeschritten? Von da an müssen wir das Rad der Leidensgeschichte nicht mehr sehr viel weiter zurückdrehen, um bei ihm anzukommen, bei Jesus, bei dem Geschändeten. Schon vor seiner Passion war Jesus konfrontiert mit Hunger, konfrontiert mit Trauer, schließlich auch mit Verfolgung, mit Angst und mit Schmerzen. Die Drahtzieher seiner Verurteilung sind Juden gewesen. Wenn die Juden sich während des Holocaust vielleicht in einzelnen Fällen noch gegenseitig beistehen und helfen konnten, stand Jesus niemand bei. Seine eigenen jüdischen Volksgenossen standen ihm gegenüber, als er angeklagt war, und schrien: Kreuzige ihn, hinweg, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Verraten worden war Jesus durch den sogenannten Judaskuss. Eigentlich drückt ein Kuss Zuneigung aus, aber Judas hatte dieses Zeichen mit den Widersachern vereinbart, um ihnen Jesus ans Messer zu liefern. Welch eine Heuchelei! Ins Gesicht hätte Jesus diesem Judas spucken sollen. Aber Jesus ließ sich festnehmen und er leistete bei allem, was daraufhin folgte, nicht den geringsten Widerstand. In Jerusalem wurde er dann vor dem Statthalter angeklagt. Er hat gelitten unter Pontius Pilatus, so heißt es im zweiten Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Irgendwelche charakterlichen Grobmotoriker hatte man bestochen, gegen Jesus auszusagen. Er hat einen Anschlag auf unseren Tempel geplant, war eine der Lügen, die sie in die Welt gesetzt haben. Nach seiner Verurteilung war Jesus dem Spott der römischen Soldaten ausgeliefert. Die haben ihm die Augen verhüllt, haben ihn geschlagen, und Jesus sollte nun raten, wer denn der Schläger gewesen sei. Zu ihren Streichen gehörte auch die Dornenkrone, die sie Jesus auf den Kopf drückten. Und bei all dem schwieg Jesus. So als wollte er sagen: Ihr wisst doch ganz genau, wer hier im Unrecht ist. Sein Kreuz musste Jesus selbst aus der Stadt hinaustragen, hin zu diesem Hinrichtungshügel vor Jerusalem, Golgatha. Wegen der Folter war Jesus derart geschwächt, dass er unter der Last der Balken zusammengebrochen sein mag. Jedenfalls wurde ein gewisser Simon von Kyrene aufgefordert, das Kreuz hinter Jesus herzutragen. Und als sie dann auf Golgatha ankamen, da legte man Jesus auf diese Balken und man nagelte seine Hände und seine Füße an diesem Kreuz fest. Man richtete es dann auf und wuchtete es in den dafür vorgesehenen Schacht hinein. Und da hing er jetzt, dieser König der Juden, wie er sich doch genannt hat, dieser Messias, für den er sich hielt. Die Schaulustigen, die da unter dem Kreuz standen, so steht es bei Matthäus, sie schüttelten ihre Köpfe. Das Einzige, was ein Gekreuzigter noch bewegen kann oder damals konnte, war sein Kopf. Und diese drei nebeneinander Hängenden werden von ihren Schmerzen gequält, ihre Köpfe hin und her bewegt haben. Und dann stehen die Leute unter dem Kreuz und sie äffen Jesus nach. Wie boshaft können Menschen sein? Hatte Jesus eine solche Behandlung verdient? Er, der immer auf der Seite der Schwachen gestanden hatte, er hatte für jeden das rechte Wort gehabt. Er hat so vielen geholfen. Erst zwei Tage vor seiner Gefangennahme hatte er noch vor der Stadt Jerusalem gestanden und er hat Tränen über diese Stadt vergossen. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten, steinigst die Boten, die zu dir geschickt werden. Wie oft wollte ich deine Kinder versammeln, wie eine Henne ihre Küken versammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Und mit einem Mal war es stockfinster über Golgatha. Und das mitten am Tag. Und dann schrie Jesus mit seinen letzten Reserven in die Dunkelheit hinein: Warum? Und hier sind wir an einem entscheidenden Punkt angelangt. Jesus Christus, der Sohn Gottes persönlich, stellt die Warum-Frage. Und dieses exemplarische Warum, von Jesus ausgesprochen, kann uns entscheidend weiterhelfen. Vollständig heißt die Aussage, wie sie im Matthäus-Evangelium Kapitel 27 überliefert ist: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist mehr als eine Frage. Ein Mensch von Gott verlassen, das gab es auf dieser Erde bis dahin noch nie. Wenn die Propheten des Alten Testamentes mit der Frage konfrontiert sind, warum gibt es so viel Leid, warum muss auch das Volk Gottes Unglück erleben, dann war die Antwort immer die: ihr habt Gott den Rücken gekehrt. Und das Verben der Propheten immer wieder: kehrt doch zurück. Gott will euch segnen, aber wenn ihr eure eigenen Wege geht, wenn ihr Gott den Rücken kehrt, geht die Geschichte nicht gut aus. Aber umgekehrt, dass ein Mensch von Gott verlassen war, das gab es vor Jesus in dieser Welt noch nicht. Das größte Leid ist Trennung von Gott. Das größte Leid ist Trennung von Gott. Entferne dich von einer Lichtquelle und es wird dunkel. Die haben vorhin gesagt, wir sollen uns mehr hier aufhalten, weil hier ist mehr Licht und hier müssen irgendwelche Birnen ausgewechselt werden. Entferne dich von der Lichtquelle und es wird dunkel und dann ist es ja noch nicht wirklich dunkel hier. Oder entferne dich von einer Wärmequelle und es wird kalt. Gott ist ein Gott der Ordnung, so lesen wir im Propheten Jeremia. Das heißt, dass jenseits von Gott Chaos herrscht. Oder Gott ist ein Gott des Friedens, so lesen wir es im Epheserbrief. Das heißt, dass jenseits von Gott Krieg geführt wird. Gott ist ein Gott der Liebe, so schreibt es Johannes in seinem ersten Brief. Jenseits von Gott gibt es Hass. Jenseits von Gott, also in der Gottesferne, müssen wir mit dem größten Leid rechnen. Das bestätigen auch die großen Zusammenhänge, die Gott uns eröffnet. Im Garten Eden, da gab es noch kein Leid. Und im Himmel, da wird es kein Leid mehr geben, Gott sei Dank. Aber in der Gegenwart, da gibt es Leid, da gibt es Schmerzen, Schweiß, Tod. Der Sündenfall hat die gesamte Schöpfung in Mitleidenschaft gezogen. Leid hat etwas mit Sünde zu tun. Und zwar generell, nicht individuell. Das will ich an dieser Stelle deutlich betonen. Generell. Man darf niemandem vorhalten, du leidest, weil wahrscheinlich in deiner Vergangenheit eine verborgene Sünde noch nicht bereinigt ist oder so. Das darf niemand einem anderen unterstellen. Das können wir nicht wissen. Und das kann Menschen in die Verzweiflung treiben, wenn jemand eben so eine undefinierbare Diagnose gestellt bekommt und er dann darüber nachgrübeln muss, warum straft Gott mich? Leid hat generell mit Sünde zu tun, aber nicht individuell. Leid ist allgemein die Folge der Abkehr des Menschen von Gott nach dem Sündenfall. Da fing diese Lawine von Lieblosigkeit, aber auch vieler Katastrophen, einschließlich Naturkatastrophen an. Die Sintflut ist ein Beispiel, natürlich von Gott gewirkt, aber nicht jede Katastrophe ist auf individuelle Schuld zurückzuführen. Denken wir an die vielen Fluchtursachen in der Welt. Den Eindruck, dass von Pakistan ausgehend jetzt wieder eine Flüchtlingswelle zu erwarten ist, weil viele Afghanen dort aus dem Land ausgewiesen werden. Syrien, aus der Ukraine. Aber die Ursachen dafür gehen ja nicht auf Gott zurück. Es ist ja nicht Gott, der Waffen gegen andere Menschen erhebt und abdrückt. Es ist auch nicht Gott, der betrunken nach Hause kommt und Frau und Kinder schlägt. Das sind ja jeweils Menschen. Menschen sind ja sehr oft Leidtragende, aber allzu oft auch Leidbeitragende. Gott lässt Israel durch den Propheten Jeremia sagen, deine eigene Bosheit wird dich strafen, deine Untreue bringt dich zu Fall. Erkenne doch, wie schmerzlich und bitter es ist, dass du mich, den Herrn, deinen Gott, verlassen hast und mir keine Ehrfurcht mehr erweist. Nochmal, dass ein Mensch von Gott verlassen wurde, das hatte es mit Ausnahme von Jesus am Kreuz vorher nie gegeben. Gott geht Sündern nach und das ist so ein Beispiel, dass er ruft, kehrt doch um, weil Gott weiß besser als wir, ein Leben in Sünde geht nicht gut aus. In der amerikanischen Sendung The Early Show wurde 2001 Anne Graham, die Tochter des bekannten Predigers Billy Graham, sein Sohn Franklin war ja vor einiger Zeit in Essen und hat das Evangelium gepredigt. Damals war es Anne Graham, die in dieser Sendung gefragt wurde vor dem Hintergrund von 9/11, wie konnte Gott das zulassen? Und Annes Antwort hat viele bewegt. Sie sagte damals, ich glaube, dass Gott durch diesen Angriff tief betrübt worden ist, wie wir alle. Aber über Jahre haben wir Gott gebeten, unsere Schulen zu verlassen, unsere Regierung zu verlassen, einfach unser Leben mit seiner Gegenwart nicht mehr zu behelligen. Und weil er ein Gentleman ist, sagte sie, hat er sich ganz still zurückgezogen. Wie können wir erwarten, dass Gott uns seinen Segen und Schutz gibt, wenn wir ihn bitten, uns gefälligst in Ruhe zu lassen? Und im Blick auf unsere Gesellschaft hier in Deutschland, Mitteleuropa insgesamt, habe ich den Eindruck, dass wir Gott bitten, uns doch möglichst in Ruhe zu lassen. Wir kommen ohne Gott klar und wir kommen nicht klar. Die Probleme nehmen überhand, aber wir meinen Gott nicht nötig zu haben. Anne Graham hat damals anhand konkreter Beispiele beschrieben, wie in der westlichen Welt etwa Unmoral gefördert wird oder wie Abtreibung toleriert wird. Und dann schloss sie dieses Statement mit dem Bibelvers aus dem Galaterbrief Kapitel 6, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und dieser Aussage kann man nicht widersprechen. Das, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Wenn wir Jesus am Kreuz sehen, dann ist es nicht nur wichtig, wie er da leidet. Entscheidend ist, wer da leidet. Er war kein Verbrecher. Er war nicht mal einfach nur ein Mensch wie wir. Jesus war Gott und Mensch zugleich. Und Jesus als wahrer Mensch steht nah bei uns und er vertritt uns als Stellvertreter vor Gott. Er leidet stellvertretend für deine, für meine Schuld und Sünde am Kreuz, statt er sich von uns Menschen trennt. Ja, er steht bei uns, aber auf der anderen Seite ist Jesus auch wahrer Gott und als solcher steht er beim Vater. Er lässt sich von Menschen foltern, lässt sich von Menschen töten, statt sich von ihm, vom Vater zu trennen. Und so hält Jesus im Sterben beide fest, den Vater auf der einen Seite und die Menschen auf der anderen Seite. Diesen wunderbaren, guten Gott, von dem wir gesungen haben auf der einen Seite und die wild rebellierenden Brüder auf der anderen Seite und schmiedet am Kreuz untrennbar zusammen den heiligen, unbegreiflich liebenden Gott und die sündigen, gegen ihren Schöpfer aufbegehrenden Menschen. Das ist das Evangelium, dass Gott die Menschen nicht laufen lassen will, sondern dass er sie in seiner Gnade hält. Jesus kam zu uns, hat sich auf unser Niveau begeben. Er erniedrigte sich, nicht wie Buddha, der auf den Berg gestiegen ist und ignoriert hat, die Probleme ausgeblendet hat in der Meditation, sondern Jesus inkarnierte, das heißt, er wurde Fleisch, einer von uns, und er erniedrigte sich. Er nahm Knechtsgestalt an und er nahm den Tod am Kreuz auf sich für unsere Schuld und Sünde. Das ist das Evangelium. Und das ist unsere Chance als Menschen, dieser Jesus, der Weg, die Wahrheit, das Leben ist. Niemand kommt zum Vater, außer wenn wir diese Verbindung aufnehmen, er, der als Mittler zwischen Gott und Mensch steht, an ihn glauben und damit das ewige Leben in Anspruch nehmen. Sowohl Gottes erbarmendes Heilshandeln in Jesus Christus als auch Gottes rätselhaftes Welthandeln ist nicht durchschaubar, nicht erklärbar, aber es ist durchglaubbar. Und wenn der Glaube schwierig werden sollte, und wir haben alle so unsere Phasen, wo uns dann Zweifel kommen, wo wir durch Krisen gehen müssen und eben diese schwierigen Fragen stellen, dann gibt es für manche die Tendenz, sich von Gott abzuwenden. Aber wohin soll man sich denn hinwenden? Abwenden wohin, um Himmels Willen? Ich weiß nicht, ob du je von den schrecklichen Leiden Hiobs gelesen hast, seinen beklagenswerten Verlusten, den vielen Hiobs-Botschaften, die ihn erreichten. Es war so schrecklich, dass seine eigene Frau ihm riet: Mach Schluss mit Gott und stirb. Wende dich von Gott ab und dann hoff darauf, dass das Leben zu Ende geht. Das ist eine Art, wie sich Leid im Leben eines Menschen auswirken kann. Man reagiert, indem man resigniert und sich aus Enttäuschung von Gott abwendet. Not lehrt nicht nur beten, Not lehrt auch fluchen. Es gibt Leute, die sagen, wenn das ein Gott der Liebe sein will, dann will ich mit diesem Gott nichts zu tun haben. Aber haben solche Leute nicht ein doppeltes Problem? Ihre Schwierigkeiten, die Krankheit oder so, wird ja mit so einer Entscheidung nicht besser. Und auf der anderen Seite haben sie jetzt keinen, der sie berechtigt trösten kann, auch über dieses Leben hinaus ihm Hoffnung vermitteln kann. Das ist eine Auswirkung von Leid. Eine andere Auswirkung allerdings ist die, dass Leid das Gegenteil bewirkt und einen Menschen in die Arme Gottes treiben kann. Da ging es vielleicht einem Menschen so gut, dass er nie im Leben nach Gott gefragt hat. Aber dann ist plötzlich was Schlimmes passiert. Der Betroffene fängt aus seiner Not heraus an zu beten und macht dabei die Erfahrung, dass Gott da ist und dass Gott gut ist, wie du das eben gesungen hast. Lies doch mal Hiobs Botschaft im Alten Testament. Seine Theologie geriet ins Wanken, nicht aber sein Glaube an Gott. Dieser Glaube an Gott hat bei Hiob an Tiefe gewonnen, so wie uns das Dennis vorhin auch von sich erzählt hat, dass er so viele Glaubenserfahrungen in dem Leid gemacht hat, wie hat er gesagt, 30 Jahre zuvor nicht. Samuel Koch, der im Dezember 2010 bei Wetten, dass verunglückt ist, hat ein Buch geschrieben, mehrere Bücher geschrieben. Ich finde das Buch Rolle vorwärts ein lesenswertes Buch. Und er schreibt in diesem Buch, wie er nach dem Unfall sein Gottesbild korrigieren musste. Er zog auch in Betracht, dass es Gott vielleicht gar nicht gibt und dass der Glaube vielleicht nur eine Krücke ist. Aber dann hat er bald seine Zweifel wieder verworfen und dann gebraucht er ein schönes Bild. Dann schreibt er: Wer einen kaputten DVD-Player hat, reklamiert ihn im Fachgeschäft. Und so wende ich mich mit meinem kaputten Rückenmark logischerweise ebenfalls an den Hersteller, nachdem der Kundendienst mir nicht helfen konnte. Sprich, nachdem die Ärzte nichts mehr machen konnten. Dann stellt er nachdenklich fest, dass dieser Gott offensichtlich andere Prioritäten hat als physische Gesundheit und Beweglichkeit. In Römer Kapitel 8 hebt Paulus die Großzügigkeit Gottes hervor. Gott, der für uns seinen eigenen Sohn geopfert hat, sollte er uns noch irgendetwas vorenthalten? Mit anderen Worten, wer mit den Millionen um sich wirft, der wird doch nicht mit dem Cent geizen. Dieser Gott ist wirklich großzügig. Er hat in Jesus Christus seine Liebe unter Beweis gestellt. Und etwas weiter vorne, das hier ist Vers 32, in Vers 28 steht: Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, aber auch wirklich alles zu seinem Heil oder zu seinem Besten, wie man das übersetzen kann. Denn dazu hat Gott ihn selbst erwählt und berufen. Alles dient, wenn einer Gott liebt, zu seinem Besten. Natürlich sieht manches schlecht aus und manches schmeckt schlecht und vieles fühlt sich schlecht an. Aber es wird uns trotzdem zum Guten dienen. Das heißt, dass Einsamkeit, dass Enttäuschung, dass Depressionen, Krankheit, Tod nicht unsere Herren sind, die von oben wie Tyrannen uns beherrschen wollen, sondern dass es unsere Diener sind, die von unten kommen, um uns zu helfen, Gott näher zu kommen. Dafür gibt es eine Reihe von Beispielen. Ich habe dieser Tage noch das Beispiel von dem sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten Carlo Mierendorf gelesen, der von Anfang an skeptisch dem Hitler-Regime gegenüber war und sehr schnell zum Widerstandskämpfer wurde und schon im Jahr 1934, glaube ich, ins Konzentrationslager eingewiesen wurde und insgesamt 5 Jahre in 5 unterschiedlichen KZs zubringen musste. Und er sagte, nachdem er dann befreit worden ist, nach 5 Jahren freigelassen worden ist: Ich bin als Atheist ins KZ gekommen und als ein gläubiger Christ komme ich wieder raus. Was zwischen diesen beiden Zeugnissen, Bekenntnissen, ich war Atheist, Gottesleugner und ich bin ein gläubiger Christ geworden, in der tiefsten Tiefe eines deutschen Konzentrationslagers während des Dritten Reiches passiert sein muss, können wir uns kaum vorstellen. Aber da hat einer zu Gott geschrien und die Erfahrung gemacht, dass die Gebete nicht irgendwo in der Unendlichkeit des Weltalls verhallen, sondern dass sie in das liebende Vaterherz Gottes hineinfallen. Und er ist Christ geworden. Und es gibt viele Geschichten. Ernie Klassen, Mitbegründer der Bibelschule Brake, wahrscheinlich kanntet ihr ihn. Er hat in seiner Art mal gesagt: Manchen muss Gott auf den Rücken legen, damit er zum Himmel sieht. Ich zitiere das mit großer Vorsicht, zurückhaltend, aber sehr wohl von unzähligen Biografien gestützt. Bei einer Veranstaltung wie hier, bei einer Evangelisation, wurde im Vorprogramm ein junger Christ nach seiner schweren Krankheit gefragt und wie er diese Krankheit mit seinem Glauben vereinbaren kann. Und ich war einmal mehr beeindruckt, als er mit großem Ernst sagte: Der Krebs hat mir mehr gegeben, als er mir genommen hat. Und auch davon berichtet hat, dass er in dieser Krankheit, gerade in dieser Krankheit, die Gegenwart Gottes in seinem Leben erfahren hat. So oft bewahrheitet sich das, was C.S. Lewis schrieb: Der Schmerz besteht darauf, dass man sich mit ihm befasst. Dann sagt er weiter: Gott flüstert in unseren Freuden. Er spricht in unserem Gewissen. Aber in unseren Schmerzen ruft er laut: Sie sind sein Megafon, eine taube Welt wachzurütteln. Ja, Gott macht auf sich aufmerksam, manchmal durch Leid. Gott lässt manchmal Leid zu, um uns vor Schlimmerem zu bewahren. So hat es Jesus mal gesagt. Da war ein Mann, Johannes Kapitel 5, 38 Jahre lang war der bewegungsunfähig. Und dann begegnet ihm Jesus. Und dieser Mann wird gesund. Und dann begegnet ihm Jesus später im Tempel noch einmal. Und dann sagt Jesus zu ihm: Sündige nicht mehr, auf dass dir nicht Schlimmeres widerfahre. Da könnte man sich die Frage stellen: Was kann denn schlimmer sein, als 38 Jahre lang hoffnungslos dahin zu vegetieren? Aber es gibt Schlimmeres. Eine Ewigkeit von Gott getrennt zu sein, ist viel, viel schlimmer. Und vielleicht lässt manchmal Gott Leid im Leben eines Menschen zu, damit er wachgerüttelt wird, damit er vielleicht erstmals in seinem Leben anfängt zu beten. Stellt euch mal vor, ihr habt ein kleines Kind, noch ein bisschen kleiner als die hier vorne, 3 Jahre oder so. Und ihr steht mit eurem Kind an einer befahrenen Straße und passt einen Moment nicht auf. Das Kind läuft auf die Straße und dann kommt ein LKW angerauscht. Als Vater oder Mutter wirst du doch versuchen, dein Kind zurückzuziehen. Du wirst doch versuchen, dein Kind zurückzuziehen, selbst wenn du ihm dabei die Klamotten kaputt reißt. Du wirst versuchen, deinen Sohn oder deine Tochter zu dir zu ziehen, selbst wenn du ihm dabei den Arm auskugeln würdest, könnte man jetzt vordergründig sagen, ist aber ein grausamer Vater, der dem eigenen Kind den Arm auskugelt, oder? Da müssen wir den größeren Zusammenhang sehen. Um vor Schlimmerem zu bewahren, ist das passiert. Sündige nicht mehr, damit dir nicht Schlimmeres widerfahre. Ändere dein Leben, wie du es bisher geführt hast. Komm zu Jesus, damit dir nicht Schlimmeres widerfahre und du in Ewigkeit wirklich leiden musst. Denn entfernt von dieser Wärmequelle, von dieser Lichtquelle, das ist die Hölle. Und davor will Jesus uns bewahren. Er ist der Retter, der in diese Welt gekommen ist, damit wir nicht verloren gehen müssen, sondern damit jeder, der an ihn, an Jesus glaubt, nicht verloren gehen muss, sondern ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Gott hat. Vielleicht bemitleiden wir manchmal die Falschen. Mein Bruder, ja, er muss im Rollstuhl geschoben werden, er wird nie wieder Auto fahren, nie wieder arbeiten können. Aber wenn du mit ihm redest, er strahlt eine solche Zuversicht aus, eine solche Hoffnung, eine solche Freude in seinem Herrn Jesus, an den er immer geglaubt hat und an dem er auch jetzt festhält, dass es beinahe beneidenswert ist. Manchmal bemitleiden wir vielleicht die Falschen. Und auf der anderen Seite bemitleiden wir vielleicht auch manchmal, manchmal bemitleiden wir die Falschen so. Und manchmal beneiden wir vielleicht auch manchmal die Falschen. Da gibt es die Reichen und Schönen, die offensichtlich alles haben, aber die sind manchmal innerlich völlig ausgebrannt. Viele der Prominenten sind von ihren Therapeuten abhängig und so weiter. Immer auf der Suche nach mehr. Ich glaube, wir bemitleiden manchmal die Falschen und wir beneiden auch manchmal die Falschen. Weil wir so vordergründig nur die Situation sehen, aber oft gar nicht mal ein bisschen tiefer eindringen in die Lebensgeschichte und die Gotteserfahrungen, die Menschen in diesem Leben machen können. Ich komme allmählich zum Schluss und möchte noch eine Geschichte erzählen von einer Frau, die einen kleinen Jungen hatte, der mit verkrüppelten Beinen zur Welt gekommen ist. Und sie hat alle möglichen Ärzte konsultiert und hat dann schließlich einen Chirurgen gefunden, der eine Operation wagen wollte. Diese Operation wurde durchgeführt, sie war erfolgreich und dieser kleine Junge nach einer Rehabilitationsmaßnahme konnte laufen, springen wie andere Kinder auch. Und viele Jahre später traf diese Frau und der Arzt nochmal aufeinander und der Arzt konnte sich sofort an den Fall erinnern und er fragte, was ist aus ihrem Sohn geworden? Ist er vielleicht ein Menschenfreund geworden? Ist er auch Arzt geworden? Die Frau sagt, nein, nein. Mein Sohn sitzt im Gefängnis wegen Mord. Und dann hat sie einen wichtigen Satz gesagt. Dann hat sie gesagt, wir haben ihm gezeigt, wie man gehen muss, aber nicht, wo man gehen muss. Weißt du, es gibt Wichtigeres als Gesundheit. Die äußeren Umstände sind ja nicht alles. Und ich frage jetzt abschließend nicht, wie läuft es denn so bei dir, sondern ich frage, wo läufst du? Wohin führt die Straße, auf der du unterwegs bist? Gehst du mit Gott? Oder gehst du getrennt von Gott? Und gehst du vor allem einmal zu Gott, der dir zusagen möchte, wenn du ihm, seinem Sohn Jesus, vertraust, er am Ende alle Tränen von unseren Augen abwischen will und uns eine Herrlichkeit bereitet hat, wo es kein Leid, keine Krankheit, kein Tod, alles das nicht mehr geben wird. Menschen weisen auf die traurigen Episoden im Leben hier in dieser Welt hin und dann fragen sie, wo ist die Liebe Gottes? Gott aber weist auf das hier in der Mitte hängende Kreuz hin, wo er rückhaltlos seine Liebe unter Beweis gestellt hat, seine Liebe geoffenbart hat, so unbegreiflich, so unendlich, diese Liebe, dass sie in alle Ewigkeit jeden Zweifel zum Schweigen bringen wird. Vielleicht fühlst du dich manchmal allein. Vielleicht hast du den Eindruck wie Dennis, Gott ist so leise. Aber vielleicht hat er schon so oft in dein Leben hineingeredet, dass er jetzt wartet, dass du Antwort gibst. Er hat geredet und jetzt bist du dran. Und du bist heute Morgen eingeladen, Antwort zu geben. Wenn Gott heute Morgen zu dir geredet hat und wenn du verstanden hast, dass er, Jesus, das Leid dieser Welt auf sich genommen hat, damit wir zu Kindern Gottes werden können und damit Hoffnung auf ewiges Leben bei Gott, dem Vater im Himmel, haben können, dann möchte ich dich jetzt auffordern, das persönlich für dich auch in Anspruch zu nehmen. Ihm dein Leben anzuvertrauen, zu sagen, ich will mein altes Leben beenden, ich will ihm meine Sünden bekennen, ich bin Leidbeitragender, ich sehe das ein. Ich habe auch andere Menschen verletzt. Ich möchte, dass ich ein gutes Gewissen habe vor Gott und meinen Menschen, Mitmenschen. Und ich möchte heute Morgen Jesus Christus einladen, in mein Leben zu kommen. Er soll von jetzt an der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Wir werden jetzt ein Lied singen, das heißt, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss nichts vor dir verschweigen. Du musst vor Gott nichts verschweigen, weil er weiß Bescheid und du weißt Bescheid. Du musst da gar nichts vertuschen. Er lädt dich ein, komm so, wie du bist, zu mir. Und wenn du den Eindruck hast, Gott hat heute Morgen zu dir gesprochen und er ruft dich, dann möchte ich dich einladen, während dieses Liedes nach vorne zu kommen, zu einem Bekenntnis. Man muss sich für Jesus nicht schämen. Wenn man sieht, wenn man so die Fernsehprogramme durchseppt oder irgendwelche Influencer folgt, wie wenig sich manche für so manches schämen. Diese Reality-Shows, die schämen sie auch nicht. Und wenn ich das sehe, dann möchte ich mich für Jesus erst recht nicht schämen. Da gibt es keinen Grund. Du musst auch nicht denken, was denken die anderen. Die denken sowieso alle nur an sich. Es geht jetzt um deine Entscheidung für Jesus Christus. Und wenn er dich vielleicht schon lange gerufen hat oder vielleicht heute Morgen dich zum ersten Mal ruft, komm, folg mir nach. Ich will dich trösten. Ich will dir ein neues Leben schenken. Dann stell dich zu dieser Entscheidung für Jesus Christus. Wir singen das Lied und während des Liedes, ich bleibe hier vorne stehen, komm bitte, stell dich hier, komm, ein bisschen leichter machen wir es, nicht ganz so hoch, dann sagst du vielleicht, ich will nicht auf die Bühne kommen, aber komm, lasst uns hier sammeln. Und dann möchte ich euch das Angebot machen, wenn wir mit einigen dann hier zusammen sind, dass wir dann im Anschluss an diese Veranstaltung, die wird dann hier noch zu Ende geführt werden, aber wir gehen dann schon runter, das sind Räume, da kann man nochmal über die Sache reden. Wenn du möchtest, wir beten nochmal zusammen. Vielleicht hast du auch noch Fragen, du sagst, ich würde gerne, bevor ich mich entscheide, das oder das noch geklärt haben. Unten haben wir Ruhezeit und können über diese Dinge reden, miteinander beten. Und du kannst, wenn wir gebetet haben und du Jesus dein Leben gegeben hast, mit der Zuversicht nach Hause gehen, mit der Überzeugung nach Hause gehen, ich bin ein Kind Gottes. Er hat mir neues, ewiges Leben geschenkt und ich gönne dir das von ganzem Herzen. Lasst uns singen, Jesus, zu dir kann ich so kommen und kommt nach vorne. Und kommt zum Glauben an Jesus. Genau, stehen wir auf zu dem Lied.